Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Advantage, Folge 19.
Ja, liebe Advantage-Hörer, Folge 19 mittlerweile, diese Woche etwas später. Dafür habe ich einen Gast mit toller Form und großem Talent. Erst vor Wochenfrist, beziehungsweise vor mittlerweile anderthalb Wochen, sein erstes Challenger-Halbfinale gespielt und sich damit von jenseits der 1000 in der Weltrangliste auf Platz 598 nach oben gearbeitet. Willkommen, Marvin Möller.
Ja, ich freue mich, hier zu sein und bin gespannt, was wir hier so besprechen werden.
Ja, mich freut es auch, dass du zugesagt hast. Für alle, die Marvin Möller noch nicht kennen oder nur den Namen schon mal gehört haben, noch ein paar Infos zum Start. Hat es in der Juniorenweltrangliste auf eine Top-10-Platzierung geschafft, Weltrangliste Nummer 9, French Open, Viertelfinale erreicht, im Juniorenbereich auch mal EM-Dritter gewesen und mit dem Junioren-Davis-Cup-Team den Vizetitel geholt. Außerdem im Herrenbereich schon deutscher Vizemeister geworden und hatte anderthalb Jahre große Probleme mit dem Handgelenk und sich dieses Jahr wieder zurückgekämpft und wahrscheinlich auch noch größere Erfolge gefeiert, wenn ja das, was uns alle beschäftigt, Corona und der Lockdown, nicht gewesen wäre. Marvin, wie gesagt, schön, dass du hier bist. Am Anfang gibt es immer mal ein bisschen Smalltalk und eine etwas ungewöhnliche Frage. Für dich wäre es zum Start die Frage, kennst du eigentlich die Plattform Twitch?
Ja, kenne ich. Kenne ich ganz gut sogar.
Weil du dich selbst für alle, die es nicht kennen, Twitch ist eine Gaming- und Streamer-Plattform, wo man Leuten beim Zocken zugucken kann. Bist du selbst ein Zocker oder interessierst du dich für Videospiele? Verfolgst du da Leute oder hast du einfach nur von der Plattform mal gehört?
Also ich bin da nicht selbst aktiv, also ich nehme nicht das auf, was ich spiele sozusagen. Momentan zocke ich auch nicht mehr viel. Ich habe das früher immer gerne einfach so just for fun gemacht mit Freunden. Ist jetzt auch ab und zu nochmal der Fall, aber eigentlich eher selten. Und ich nutze es sozusagen als Unterhaltung, gucke mir da ein paar Leute an und verfolge da dann das ein oder andere Spiel.
Wenn die Hörer und Hörerinnen jetzt fragen, hey, was will Yannick jetzt mit Twitch? Ich frage aus dem Grund, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Tennis versucht ein bisschen jüngere Fans für den Profisport zu gewinnen. Und Gael Monfils ist relativ aktiv auf Twitch, hat dieses Jahr einen eigenen Account gegründet und streamt diese Woche jeden Abend zusammen mit Andy Murray und wird dabei von der ATP gepusht und die machen so eine Art ATP-Finals-Sondersendung-Analyse. Und ich wollte fragen, weil ich gelesen habe, dass Andy Murray eine Art dein Lieblingsspieler ist oder zumindest gewesen ist, ob du da schon mal reingeschaut hast oder davon gehört hast.
Nee, ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, werde ich da höchstwahrscheinlich mal reingucken, weil das mit Sicherheit ganz interessant wird.
Kannst du gerne machen nach der Aufnahme für die Hörerinnen und Hörer. Wir nehmen gerade Samstagnachmittag auf, kurz nach 4. Die streamen immer abends, ich glaube 18 oder 19 Uhr, musst du mal reingucken. Die hatten bis zu 180.000 Zuschauer schon. Und für alle, die Twitch, wie gesagt, nicht kennen, bei den 14- bis 24-Jährigen sehr beliebt, bis zu 18 Millionen Menschen am Tag dort aktiv. Also da wird bestimmt der ein oder andere auch fürs Tennis zu gewinnen sein. Und eine gute Sache, ich habe jetzt schon zweimal reingeguckt, kann ich auch nur empfehlen, werde auch für nächste Woche für Zeit Online generell über das Zukunftsproblem, wie man neue Fans gewinnt, mal berichten. Aber das mal nur so am Anfang. Marvin, wie gesagt, schön, dass du mitmachst. Ich mache das bei allen meinen Gästen, dass ich kurz die Social-Media-Plattform auch nenne, dass ihr Marvin folgen könnt. Das ist auf Instagram marvin.möller mit OE99 und natürlich auch meinen Instagram-Account für den Podcast ist advantage_podcast, auf Twitter advantage_pod und auf Twitter, auf Facebook advantage_podcast. Und dann ganz zum Schluss möchte ich noch mittlerweile 34 Patreons danken, die diesen Podcast unterstützen. Die drei neuesten sind Nikolas Kramm, Jakob Schnatter, wenn ich mich nicht verschrieben habe. Entschuldigung, wenn ich dann entschuldige ich mich in der nächsten Folge dafür. Und Christoph Rachel, du kennst es vielleicht, ne? Ich habe eine Sauklaue in der Schule gehabt. Die sind meine Notizen. Das ist bei mir auf jeden Fall so der Fall. Danke, dass ihr mich unterstützt. Und zwei Patreons, die schon länger dabei sind, dürfen auch in dieser Folge später werden zu Wort kommen und Fragen stellen. Marvin, wir wollen heute ein bisschen über Aktuelles sprechen, über deinen Weg als Talent ins Herrentennis und auch über deine Verletzungen und über aktuelle Sachen. Wir starten mal auch mit den positiven Nachrichten. Du hast vor 2 Wochen das Challenger-Halbfinale erreicht. Hast du schon mittlerweile, ich meine, du bist ja aus der Quali rausgeschossen, unter anderem Matthias Bachinger geschlagen, Maschenko geschlagen, die Nummer 1 der Setzliste geschlagen, Kamil Machizak, wenn ich es richtig ausspreche, in Eckental beim Challenger. Hast du schon ein bisschen verarbeiten können?
Ja, doch, das konnte ich ganz gut verarbeiten. Also, ich sag mal so, weil ich es jetzt für mich auch nie ausgeschlossen habe, dass ich da in den Bereichen auch mitspielen kann, dass ich jetzt aus der Quali ein Halbfinale Spiel, das war natürlich unerwartet, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, zumal es auch jetzt international eigentlich so noch immer noch eins der ersten Turniere ist, was ich nach meiner Verletzung gespielt habe und vor allen Dingen auch nach der Corona-Pause. Aber ich bin natürlich extrem glücklich über den Erfolg, der mich jetzt auch in der Weltrangliste weit nach vorne oder ja, weit nach vorne gebracht hat, auf jeden Fall weiter, als ich davor stand. Und dementsprechend ist es für mich jetzt natürlich ein super Abschluss des Jahres gewesen.
Definitiv. Ich hatte es ja erwähnt, 598 stehst du jetzt. Du warst davor jenseits der 1000 platziert und dein Karriere-High war im Jahr 2018 die 504. Also bist du wieder relativ in der Nähe. Genau. Ich habe ja ein paar Gegner aufgezählt gehabt. Für alle, die das nicht wissen, das Challenger-Turnier in Eckenthal wird auf Teppichboden gespielt. Ist das ein Belag, der dir tendenziell liegt oder lag das daran gar nicht?
Das ist schwer zu sagen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass mir Teppich wirklich liegt. Ich spiele darauf meistens sehr gut. Allerdings ist es, denke ich, für alle Spieler ein bisschen ungewohnter Boden, weil ich glaube, mittlerweile trainiert keiner, der wirklich auf professioneller Ebene spielt, regelmäßig auf Teppich. Und deswegen geht es eigentlich immer so ein bisschen darum, sich da gut anzupassen und dann halt, sage ich mal, das Beste draus zu machen. Das habe ich bei dem Turnier jetzt sehr gut geschafft. Aber ich fühle mich jetzt nicht unwohl auf Teppich. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsbelag, aber ich nehmen die Turniere, gerade wenn sie in Deutschland sind, natürlich immer gerne mit.
Kannst du den ambitionierten oder weniger ambitionierten Spielern, die in der, im Winter ja auch in der Halle spielen, mal so 1-2 Tipps geben, auf was es deiner Meinung nach auf Teppich ankommt?
Aufschlag ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Faktor, würde ich sagen. Also wenn man auf Teppich nicht gut serviert, dann wird es meiner Ansicht nach immer schwer. Und wenn man die Chance hat, probieren, die Initiative zu übernehmen, offensiv zu spielen und den Gegner probieren, unter Druck zu setzen.
Klingt
sehr gut. Das wären so meine Ratschläge. Ja, würde ich auf anderen Belegen jetzt vielleicht auch nennen, aber auf Teppich ist es jetzt nicht so gut, wenn man da 3 Meter hinter der Grundlinie Defensive spielt, weil Teppich halt einfach ein ziemlich schneller Belag ist.
Das stimmt. Und am Anfang helfen auch immer so einfache Basic-Sachen, um auf jeden Belag zurechtzukommen, aber für Teppich auf jeden Fall auch. Ich hatte ja ein bisschen schon die Gegner unter anderem aufgezählt, die du geschlagen hast. Was war denn für dich dein schwierigstes Match speziell bei diesem Challenger-Turnier?
Also im Endeffekt das Schwierigste war wahrscheinlich also das Halbfinale, das ich dann verloren habe, aber ich denke, du gehst von den Matches aus, die ich gewonnen habe, oder?
Wir können gerne auch über das Halbfinale spielen. Da hast du ja gegen den Inder, hilf mir mal bei der Aussprache, ist das Ramal Chaidan oder wie spricht man den aus? Weißt du das?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, der wird ja, also auf Deutsch wird man wahrscheinlich Ramanathan aussprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch.
Ja, halten wir es einfach. Auf jeden Fall hast du gegen ihn verloren im Halbfinale, ja, genau. Ja, genau. Also du darfst gerne auch sagen, wenn das Halbfinale eindringlich bei dir im Gedächtnis geblieben ist, dann können wir auch gerne darüber reden. Für mich war es auch halt auf jeden Fall beeindruckend, dass du die Einzelsetzliste halt mal glatt in 2 Sätzen rausgehauen hast. Vielleicht kannst du ja zu beiden Matches ein bisschen was sagen.
Ja, also gegen die Einzelsetzliste, da war ich sehr zufrieden mit meinem Spiel. Da hat an dem Tag wenig nicht funktioniert, muss ich sagen. Da lief alles echt ganz gut. Ich fand sein Spiel für mich auch relativ angenehm, sage ich mal, weil er auch grundsätzlich, denke ich, lieber Ballwechsel spielt. Das mache ich auch gerne. Serviert jetzt nicht übermächtig. Und somit konnte ich mein Spiel da ganz gut aufziehen und habe im Endeffekt auch einfach gut gespielt und ihn somit auch in Anführungszeichen relativ entspannt geschlagen, sagen wir es mal so. Also da war ich sehr zufrieden. Und gegen den Inder war es ein deutlich anderes Spiel, der fast ausschließlich Surf and Volley gespielt hat, was mir jetzt nicht so, also was ich jetzt nicht so gerne gegen mich habe, weil es einfach halt unrhythmisch ist. Man kommt nicht wirklich in die Ballwechsel, hat wenig, sage ich mal, normale Schläge. Das ist viel, viel Aufschlag-Return, was man da spielt. Und er hat es mir sehr schwer gemacht. Ich habe dann leider auch im zweiten und im dritten Satz überhaupt nicht mehr gut serviert. Das war, denke ich, so der größte Unterschied. Und wie ich am Anfang auch gesagt habe, wenn man auf Teppich dann nicht gut serviert, dann wird es halt schwer. Und er hat dann auch, hat seine Chance genutzt und dann auch gut aufgespielt.
Mhm. Du bist ja aus der Quali bis ins Halbfinale gekommen. Ist das dann im Herrenbereich, wenn man noch nicht so viele Matches hat und noch nicht so die Matchhärte hat, ist es dann am Ende auch so eine Art Kraftfrage oder mentale Frage, wenn man schon so viele Matches auf dem Niveau gespielt hat?
Ich fand, das ging, also gerade wahrscheinlich, weil es auf Teppich ist, die Ballwechsel da ein bisschen kürzer sind, fand ich, war es vom Körperlichen her okay, da hatte ich keine Probleme. Vom Mentalen habe ich mich auch eigentlich noch relativ frisch gefühlt. Ich muss sagen, ich habe vor dem Turnier in Eckental habe ich sehr, sehr viele Tage am Stück durchgespielt, aber ich war in Eckental eigentlich eher in so einem Turniermodus, und gerade wenn du dann im Challenger im Halbfinale stehst, dann, also auch das erste Mal in deiner Karriere so, dann denkst du eigentlich jetzt nicht darüber nach und ja, ich habe jetzt auch schon viele Spiele gespielt und bin ein bisschen müde oder der Kopf ist vielleicht auch nicht mehr so ganz da, also da bist du, finde ich, so im Turniermodus, dass du sagst, okay, hier geht's jetzt heute nur ums Gewinnen, und da sieht man dann über das ein oder andere Wehwehchen auch einfach hinweg.
Verstehe. Beschreib mal ein bisschen die besondere Situation. Ist ja momentan bei allen Turnieren so, dass viel auf Hygienemaßnahmen geachtet wird, auf Abstand geachtet wird. Bei den ATP-Turnieren, je professioneller es wird und je mehr Platz ist, kann man das ja ein bisschen besser umsetzen. Wie war es denn bei so einem kleinen, kuscheligen Turnier in der Halle auf Carpet, was die Umstände angeht?
Die Umstände waren gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so, weil, also ich war noch nie in Eckental vorher, ich habe es jetzt nur dieses Jahr erlebt, und da war das, denke ich, eher so ein bisschen aus der Not geboren, sage ich mal, weil normalerweise ist es, denke ich, eine größere Anlage, es sieht auf jeden Fall so aus, die haben mehr Plätze, das durften sie aber dieses Jahr, soweit ich weiß, nicht nutzen, dementsprechend war es alles ziemlich, ziemlich klein, und dementsprechend waren wir eigentlich auch nur für die Spiele auf der Anlage. Also da konntest du dann ab und zu mal ein bisschen zugucken, aber die Spieler sind eigentlich zur Anlage gekommen, haben sich eingespielt, ihr Match gespielt und sind auch relativ schnell wieder nach Hause, weil, ja, ich meine, die Maßnahmen sind so, dass man halt sagt, okay, wir sollen so wenig Zeit wie möglich auf der Anlage verbringen und mit nicht vielen Leuten sozusagen abgeben, und da haben wir uns im Endeffekt so gut es ging halt dran gehalten. Also das... Mhm. Aber es ist super für uns, dass wir spielen können, und da nimmt man die Maßnahmen dann auch gerne in Kauf. Also das auf jeden Fall.
Okay. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, weil ich war nicht vor Ort und habe deswegen keine erste Hand vor Ort Info. Aber ich habe gehört von der einen oder anderen, von den einen oder anderen Spielern oder Leuten, die da waren, dass es gerade, was hygienemäßig angeht, nicht so geil war und auch mit sanitären Anlagen sehr, sehr klein bestückt. Würdest du dem zustimmen oder sagst du, nee, Janik, das stimmt gar nicht?
Also jetzt in dem, also bei dem Challenger in Eckental, ist ja. Was ist mit sanitären Einrichtungen genau? Ist das Physio oder?
Nee, jetzt WC, Dusche, also solche Möglichkeiten.
Ach so, ja. Ja, doch, war schon ziemlich, ziemlich eng bestückt. Aber ich meine, das war, so wie ich gesagt hatte, halt, weil sie, soweit ich weiß, halt die andere Anlage nicht, also die komplette Anlage nicht nutzen durften.
Habe ich auch gehört, ja.
War es halt aus der Not geboren. Also es war jetzt nicht die schönste Facility, die ich bisher auf dem Turnier erlebt habe. Das muss ich auch ganz klar so sagen. Aber ich meine, so sind halt so ist die Situation momentan, und dann. Ja, ich meine, dann setze ich mich ins Auto und fahre ins Hotel und dusche da. Also das, ich meine, klar war es jetzt nicht super schön, aber ich denke, die meisten Spieler waren einfach glücklich, dass sie spielen konnten.
Also alles noch im Rahmen gewesen?
Für mich schon. Also ich meine, ich bin natürlich auch, ich komme aus einer anderen Situation. Ich habe bisher fast hauptsächlich Future gespielt, wenig Challenger. Ich glaube, für die Leute, die auch schon weiter oben in der Weltrangliste standen, in Top 100, die Grand Slam-Turniere und die ganzen anderen großen Turniere mitgenommen haben, die sind da hingekommen und haben sich gedacht, oh, okay, wo bin ich hier jetzt? Aber ich meine, ich komme halt von den Futures. Ich habe bisher noch wenig Challenger gespielt. Und wenn ich da eine Wildcard bekomme, da bin ich da für die Punkte und um gut Tennis zu spielen und nicht um dann ein super, super schönes Turnier zu haben. Und gerade in so einer Zeit ist das auch nicht zu erwarten. Ich würde sagen, das Team in Eckenthal hat sich so viel Mühe gegeben, wie es halt ging, haben das Beste draus gemacht. Aber ja, es war jetzt nicht die schönste Facility, das muss man auf jeden Fall sagen.
Sehr gute und richtige Einstellung und du hast ja auch ordentlich abgeräumt und dafür auch nochmal von mir herzlichen Glückwunsch dazu. Gab es denn in der Woche viele Schulterklopfer und ältere und erfahrene Kollegen, die gesagt haben, wow, cool, krasse Leistung und endlich bist du wieder da und oder ist man da eher so für sich?
Es gab tatsächlich relativ viele Nachrichten, also jetzt nicht nur von wirklichen Profispielern, aber auch von denen, also zum Beispiel Struffi hat sich auch öfters bei mir gemeldet mit Stäbe, der ja zur gleichen Zeit, glaube ich, da auch einen Challenger gewonnen hat. Mit dem habe ich hin und her geschrieben. Also das hat mich auch persönlich sehr gefreut, dass sich da echt viele Leute gemeldet haben, womit ich auch so gar nicht gerechnet hätte.
Cedric Marcel Stäbe hat in Italien, glaube ich, einen Challenger gewonnen. In der Woche ja auch verletzungsgeplagt gewesen. War eine gute Woche aus deutscher Sicht gesprochen. Machen wir mal einen harten Cut an der Stelle und kommen von dem Challenger-Turnier aktuell zu den ATP-Finals. Ich hatte ja gesagt, wir nehmen Samstagnachmittag auf. Gerade läuft das erste Halbfinale von Novak Djokovic. Hast du das Turnier ein bisschen verfolgt oder warst du, du hast mir auch, glaube ich, gesagt, du hast einen harten Trainingsblock die Woche eingebaut gehabt. Warst du komplett auf das Training fixiert oder hast du abends auch ein paar Matches gesehen?
Keine kompletten Matches, weil ich glaube, also das zur Zeit vom ersten Halbfinale, das ist ja ein bisschen so wie um die Zeit wie jetzt, glaube ich, hattest du ja gesagt. Da bin ich meistens beim Training gewesen, dann wurde ja ein Doppel gespielt und abends um 9, glaube ich, oder nicht vor 9, war dann das zweite Halbfinale. Also ich habe keine kompletten Matches gesehen, aber immer mal reingeguckt, sagen wir es so.
Okay, irgendwas, was dich überrascht hat oder bist du generell jemand, der viel Profi-Tennis fernab von deinen Spielen guckt oder reicht dir das dann auch, wenn du selbst trainierst und dann musst du nicht noch abends dir die volle Dröhnung Profi-Tennis geben?
Doch, ich würde schon sagen, dass ich gerne Tennis gucke, also auch gerade wenn Grand Slam Turniere sind oder jetzt die ATP Finals, dann wenn ich die Chance habe, da ein bisschen zu gucken, dann nehme ich das auf jeden Fall in Anspruch. Klar, wenn ich jetzt von einem langen Trainingstag komme und abends platt bin, dann lege ich mich eher ins Bett, als jetzt noch drei Sätze irgendein Match zu gucken. Aber wenn ich die Chance habe, dann gucke ich es auf jeden Fall gerne.
Wenn wir uns mal auf die Top-Jungs beschränken, die da jetzt die Woche in London aufschlagen, wer sagt dir da spielerisch oder menschlich oder eine Kombi aus beiden am meisten zu?
Also von allen Spielern oder die jetzt noch drin sind?
Jetzt erstmal vielleicht von denen, die bei den ATP-Finals, sagen wir mal, die Top 8.
Also die jetzt bei den Finals noch im Turnier drin sind oder von denen
die auch dabei waren? Alle 8, die teilgenommen haben, gerne.
Ich würde, also am besten von denen würde ich jetzt sagen, finde ich Nadal vom Gesamtpaket wahrscheinlich. Also es war früher auch so ein bisschen mein Lieblingsspieler, das hat sich dann ja zu Andy Murray ein bisschen entwickelt, aber ich meine, so wie er, also ich finde erstens seine Einstellung, wie er auf dem Platz ist und generell wie er menschlich ist, finde ich einfach herausragend.
Okay. Gut. Dann machen wir auch jetzt einen etwas härteren Cut, weil wenn ich dich als siehst du dich eigentlich selbst noch als, würdest du dich selbst noch als Talent bezeichnen oder hast du schon einen anderen Begriff für dich? Weil man hat ja in der Vergangenheit immer so als deutsches Top-Talent dich bezeichnet. Kannst du dich mit dem Begriff noch identifizieren oder würdest du schon einen anderen Begriff eher für dich verwenden?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe mich auch so, also ich habe mich selten irgendwie jetzt als Top-Talent oder als Nachwuchshoffnung oder sowas bezeichnet. Das ist ja meistens dann eher von den Medien. Ich habe aber auch von den Medien mittlerweile mitbekommen, dass ich da nicht mehr unbedingt als Nachwuchstalent bezeichnet werde, was ja auch im Endeffekt richtig ist, weil ich 21 bin. Aber ich würde mich wahrscheinlich als junger deutscher Spieler mit einem relativ großen Potenzial bezeichnen, sagen wir es mal so.
Ich habe nämlich heute Nachmittag auch oder heute Morgen, als ich mich vorbereitet habe, lange darüber nachgedacht, weil im Endeffekt ist es ja so, also für mich warst du schon ein deutsches Top-Talent und bist auch immer noch ein Super-Talent, aber es ist ja auch einfach mal so, dass du ja 1,5 Jahre in dieser Phase, wo sich junge Talente in den Erwachsenenbereich reinkämpfen, aufgrund der Verletzung verloren hast. Und diese Jahre sollte man dir irgendwie nicht wegnehmen. Ne? Also ich versuche das jetzt, wenn ich mal eine persönliche Note sagen kann, ich versuche als Journalist, dir diese 1,5 Jahre oder 2 Jahre auch einfach noch jetzt zuzugestehen. Und wir sehen es ja auch an anderen Spielern, zum Beispiel wie Maxi Mata oder so, die jetzt Anfang 20 sind, ne? Dass man da auch noch super, super Sprünge machen kann. Oder Daniel Altmaier etc., die ja auch schon Verletzungsprobleme hinter sich hatten. Von daher bist du für mich immer noch ein Top-Talent und wir sollten in Deutschland vielleicht auch ein bisschen davon weggehen, dass man ja mit 17, 18 schon die ganz großen Erfolge feiern kann. Gerade wenn man so eine Story hinter sich hat wie du, da kommen wir noch später dazu. Zunächst sollte es mal, deswegen habe ich nämlich explizit danach gefragt, ein bisschen um deine Jugend als Top-Talent gehen. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, dass du ursprünglich angefangen hast, korrigier mich, wenn das so nicht stimmt, Tennis zu spielen, weil deine Eltern mit deinem Bruder gespielt haben und du als kleines Kind immer die Bälle aufsammeln musstest. Ist diese Anekdote richtig?
Fast. Eigentlich habe ich, also ich habe im Endeffekt durch meinen Bruder begonnen, weil der hatte Tennistraining. Ich war noch zu jung, um alleine zu Hause zu bleiben. Und meine Mutter hat mich dann halt mitgenommen und wir saßen am Rand und ich bin dann, kann man schon so sagen, wahrscheinlich ziemlich auf die Nerven gegangen, so wie kleine Kinder, die keine wirkliche Beschäftigung haben, halt so sind. Und dann hat meine Mutter gesagt, okay, gib den auch einen Schläger in die Hand, dann ist er beschäftigt und alles ist gut. Und so bin ich dann im Endeffekt zum Verein gekommen und habe da dann angefangen zu spielen.
Wie alt warst du denn da? Also warst du da 2, 3 oder 4, 5?
Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, bei dem Training von meinem Bruder zu nerven, aber angefangen mit dem Tennis habe ich mit 5.
Nochmal bitte, ich habe es akustisch nicht verstanden. Mit wie vielen Jahren?
Mit 5 Jahren habe ich angefangen.
Ah, okay, gut. Ja, das ist ja noch relativ früh. Ab wann würdest du sagen, ging es bei dir mit ambitioniertem Training los? Also schon mit Blickwinkel auf, ich möchte leistungsmäßig was erreichen?
Also mit dem Blickwinkel, dass ich was erreichen möchte, das war wahrscheinlich erst, naja, obwohl man kann wahrscheinlich schon sagen, dann dass so die ersten Verbandstrainings, die man dann so gemacht hat, ich glaube, das war so mit 9 Jahren oder sowas, bin ich das erste Mal zum Verbandstraining gekommen. Und wenn man klein ist, dann träumt man natürlich schon so davon, okay, Tennis ist meine Leidenschaft, ich möchte da gut drin werden. Und das waren dann so die ersten, ich sag mal in Anführungszeichen, intensiveren Trainings oder leistungsmäßig besseren Trainings. Aber so wirklich, dass man sagt, okay, mein absoluter Traum ist es, Tennisprofi zu werden, das war dann wahrscheinlich erst, also in Anführungszeichen, mit, sag ich mal, 13, 12, 13 oder sowas.
Mhm. Hast du viele Hobbys gleichzeitig gehabt, andere Sportarten gemacht, andere Hobbys ausprobiert in dem Alter so zwischen 8, 9, 10, 11, 12?
Eine Zeit lang habe ich Tennis, Handball und Fußball zur gleichen Zeit gespielt. Also Handball habe ich ziemlich kurz nur gespielt, ich glaube 1 oder 2 Jahre. Vielleicht Fußball habe ich länger auch gespielt, war da auch ganz gut, aber habe mich im Endeffekt eigentlich von Anfang an immer fürs Tennis entschieden.
Ich frage nämlich auch deshalb, weil ich auch darüber was gelesen habe und weil eine Frage von einem meiner Patreons darauf zielt. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass heute 2 Supporter des Podcasts jeweils 2 Fragen vorbereitet haben, die sie an dich stellen dürfen für alle Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt gerne mal auf der Patreon-Seite patreon.com/advantagepodcast vorbeischauen. Wenn ihr dort das Abo abschließt, ein gewisses Pledge beinhaltet auch, dass ihr Fragen stellen könnt in den langen Interviews mit Tennisprofis. Heute sind Plumian Hahl und die Anja dran, aber nicht, weil sie den Pledge abgeschlossen haben, sondern weil sie jeweils zum richtigen Zeitpunkt bei Instagram aufgepasst haben und sozusagen das gewonnen hatten. Und Plumian Hall hat nämlich gefragt, ihn würde interessieren, Marvin, warum du dich für Tennis entschieden hast, weil er gelesen hat, dass du auch im Fußball gesichtet worden bist aufgrund deines Talents, auch für die Eliteschule des Sports.
Da hat sich jemand gut informiert. Das ist richtig, wieso ich mich fürs Tennis entschieden habe. Wahrscheinlich, weil ich im Tennis zu der Zeit vielleicht auch ein bisschen besser war. Also wiederum, ich war im Fußball jetzt auch nicht schlecht, aber Tennis war irgendwie immer meine Leidenschaft, hatte ich, würde ich sagen, ein bisschen mehr Bezug zu und hat mir auch einfach mehr Spaß gemacht. Also das war im Endeffekt, denke ich, mit der ausschlaggebendste Punkt, dass ich mehr Spaß am Tennis hatte einfach.
Hat es auch was mit dem Unterschied zwischen Einzelsport und Teamsport zu tun? Es gibt ja viele Menschen, die sich eher als Teamsportler sehen und eher als Einzelsportler sehen. Da gibt es ja viele Vor- und Nachteile. Hatte das auch was damit zu tun?
Jetzt würde ich sagen, ja, ich glaube, damals hat das noch nicht mit reingespielt. Ich glaube nur, dass damals beim Fußball es immer so war, dass mir dieses Faulen dann von hinten in die Beine grätschen, am Trikot rumziehen. Ich glaube, das hat mich von den Gegnern immer ein bisschen genervt und deswegen, also das war, denke ich, so auch noch einer der Hauptgründe, wieso ich gesagt habe, ja, Fußball muss nicht sein, weil da wirst du dann immer umgehauen oder sowas. Und auf sowas hatte ich da zu der Zeit, glaube ich, keine Lust. Aber ich glaube, der größte Punkt war, wie gesagt, dass ich am Tennis einfach ein bisschen mehr Spaß hatte noch.
Ja, okay. Im Zeitalter nach John McEnroe musst du, glaube ich, mit Grätschen von hinten im Profi-Tennis nicht rechnen, hast du recht. Keine Kontaktsportart, hast du recht. Ja, da geht's anders zu. Vielleicht kommt mal ein böser Blick oder ein Ball auf den Körper geschossen. Das ist das meiste,
ja, das, was du rechnen. Das ist auch okay.
Genau. Deine zweite Frage ist im Fußballfieber gewesen, wohl der Plumian. Aber weil du ja auch in Hamburg lebst und dort aufgewachsen bist, ist seine Frage darauf gezielt. Für ihn die wichtigste Frage, er hat geschrieben, die wichtigste Frage, HSV oder Pauli?
Ich bin ein HSV-Fan.
Richtig, so die-hard-mäßig oder nur sympathisant? Wie würdest du dich da selbst bezeichnen?
Na, wahrscheinlich eher sympathisant. Also am Wochenende gucke ich mir, also mein Vater ist schon wirklich HSV-Fan. Ich bin wahrscheinlich auch durch ihn so ein bisschen dazu gekommen, dass ich halt kein Pauli-Fan bin. Aber wir gucken am Wochenende schon immer gerne mal Spiele, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann da vorm Fernseher sitze, einen halben Herzkasper bekomme und schlechte Laune habe, wenn sie verlieren. Also so extrem ist es dann nicht.
Ja, man muss ja auch leidgeprüft sein als HSV-Fan. Ne? Das kenne ich ja selbst auch. Mein Verein ist nochmal eine Liga weiter unten, Kaiserslautern. Da, das ist eher Lebensschule als spaßige Wochenende, wenn man da die Spiele guckt. aber an dieser Stelle danke an Plumian Hall einmal für die Unterstützung und für deine Fragen. Genau, wir waren ja dabei gerade, ab wann wurde es bei dir ambitioniert? Guido Fratzke ist dein Verbandstrainer gewesen in Hamburg am Stützpunkt. Wenn ich richtig informiert bin, kennst du ihn, seit du 11 Jahre alt bist. Kannst du mal so ein bisschen einen Trainingstag beschreiben, als es so mit 11, 12, 13 ambitionierter wurde oder beziehungsweise eine Trainingseinheit beschreiben, wie du mit Guido Fratzke trainiert hast und wie da auch das Vertrauen über die Jahre gewachsen ist?
Also ein Trainingstag, ich weiß gar nicht mehr, wann ich dann auf die Eliteschule des Sports gekommen bin. Da sah ein Trainingstag auf jeden Fall so aus, dass wir, sagen wir, von 8 bis 9.30 Uhr morgens trainiert haben. Ich dann von 10 bis 16 Uhr in die Schule gegangen bin und dann nachmittags, je nachdem, was auf dem Plan stand, ob das dann eine Tennis- oder eine Kondi-Einheit oder auch mal beides war, das war dann sozusagen mein Tagesablauf. Am Anfang, als ich kleiner war, hatte ich jetzt noch nicht jeden Tag um 8 Uhr morgens Training. Das ist dann, umso älter ich wurde, desto öfter konnte ich morgens dann trainieren. Aber so in etwa sah das dann aus. Und zu Guido wir haben immer noch ein sehr, sehr gutes und auch ein sehr enges Verhältnis. Ich meine, wir kennen uns mittlerweile ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich ihn kennengelernt habe. Wenn ich ihn mit 11 Jahren kennengelernt habe, dann kennen wir uns jetzt mittlerweile 10 Jahre und haben unglaublich viel Zeit auf dem Tennisplatz verbracht, aber auch neben dem Tennisplatz, wenn wir auf Turnieren waren, haben uns echt sehr, sehr gut kennengelernt und haben einfach auch eine sehr hohe Vertrauensbasis. Also da haben wir auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis.
Du hast ja gerade schon kurz erwähnt, Eliteschule Sport, Alter Teichweg, auf die Schule bist du gegangen, da hast du auch dein Abi gemacht mit 1,8, so steht es zumindest in den Medien, vor 2 Jahren, richtig, ne? 2018? Mhm. Ja, genau. Genau, das ist das vielleicht noch das, was die Leute auch nochmal für das Bigger Picture, für die Perspektive wissen sollten, dass du lange zur Schule gegangen bist und dann praktisch in der vorteilhaften Situation gewesen bist, dort fürs Training, also dein Training war praktisch in den Stundenplan integriert, das kann man schon so sagen, ne?
Ja, das ist, wenn man da wegen dem Sport zu der Schule geht, dann ist das Training in den Stundenplan integriert. Das, was du halt dann morgens im Endeffekt an Training hast, das hast du dann halt hinten raus an Stunden länger. Aber ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Konzept, dass man auch schon morgens eine Einheit hinter sich bringen kann.
Kannst du mal so ein bisschen Einblick geben in so eine Klasse in der Elite-Schule des Sports? Das sind ja dann viele Leistungssportler, die sehr viel mit sich und ihrem Sport zu tun haben. Wie ist so ein Klassengefüge? Ist das im Endeffekt genauso wie eine normale Klasse oder ist da weniger Zusammenhalt oder unterstützt man sich sogar eher sogar mehr und drückt dem anderen die Daumen, weil man sich viel besser in die Situation hineinversetzen kann, als wenn du zum Beispiel in einer normalen Schulklasse bist und die anderen keine Leistungssportler sind und dann vielleicht nur denken, boah, jetzt fehlt der schon wieder und ist auf irgendeinem Turnier, da schwänzt er die Schule. Also das habe ich zum Beispiel von anderen Leistungssportlern auch gehört, dass da dann eher mal so der Neid aufkam. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen so sagen, wie du das für dich so gefühlt hast damals.
Also ich würde schon sagen, dass das, also im Endeffekt ist es ja eine normale Klasse. Ich meine, wir sind im Endeffekt alle normale 15, 16, 17-Jährige, die halt ihren Sport auf relativ hohem Niveau ausüben, aber das ist ja in dem Sinne eigentlich jetzt für mich auf jeden Fall nie ein Unterschied gewesen zu anderen Kindern, die halt keinen Sport machen. Ich glaube schon, dass die Sportler im Endeffekt mehr Verständnis dafür hatten, wenn ich auf Turnieren war. Die haben auch natürlich dementsprechend auch oft gefragt, wie es läuft und haben sich gefreut. Ich habe mich für die auch gefreut, wenn die auf Turnieren waren und es gut lief. Ich denke, dass da schon, was den Sport angeht, ein bisschen mehr Zusammenhalt war als vielleicht mit Kindern, die sich mit dem Sport nicht so identifizieren können. Aber ich denke, im Großen und Ganzen waren wir in eine normale Klasse. Und ich glaube auch, dass ich mich in einer anderen Klasse, wo, sage ich mal in Anführungszeichen, keine Sportler gewesen wären, da hätte ich mich, denke ich, auch genauso gut integriert. Also weil der Sport war jetzt nie so Nummer-1-Thema bei uns in der Klasse, weil wir im Endeffekt so einfach auch alle menschlich gut miteinander klargekommen ist und da wurde man jetzt nicht über seinen Sport definiert.
Okay, verstehe. Hat es denn auch vom mentalen Aspekt was gebracht, dass du morgens vor dem Unterricht trainieren konntest? Ich kenne es noch von mir früher auf viel bescheidenerem Niveau. Ich fand es immer extrem schwer, abends noch fokussiert zu trainieren nach einem langen Tag und schon mehreren Stunden Unterricht und Lernen etc. Wie ging es dir da?
Also ich denke, deswegen meine ich, dass das meiner Ansicht nach ein sehr, sehr gutes Konzept ist, weil ich denke, als wenn man noch kleiner ist, ist es sehr, sehr schwer, wenn du da 8 Stunden in der Schule saßt, gelernt hast, vielleicht eine Arbeit geschrieben hast, was ja auch durchaus Stress ist für ein Kind, sich dann abends noch 2 oder 3 Stunden hinzustellen und dann da probiert, seine Bestleistung abzurufen. Ich denke, das geht dann morgens, wo man in Anführungszeichen noch unbelastet ist, besser. Natürlich hat man sich dann schon auch, wenn man dann das erste Mal um 8 Uhr auf dem Tennisplatz stand, das noch nicht gewöhnt war als, ich weiß nicht, 14, 15-Jähriger, das war auch schon speziell, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich denke, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ist das ein großer Vorteil gegenüber anderen Leuten, die vielleicht jetzt nicht die Möglichkeit haben, morgens zu trainieren. Und es ist natürlich auch leichter, 2 Einheiten unterzubringen, als wenn du nicht vormittags trainieren kannst.
Das stimmt. Wenn man das Ganze umkehrt, ist es natürlich aber auch schwierig, dann nach einer hohen körperlichen Belastung und dann noch einen normalen Schultag abends Hausaufgaben zu machen, für Prüfungen zu lernen etc. Wie hast du das versucht anzugehen und zu bewältigen?
Also im Endeffekt muss ich schon sagen, hatte der Sport eigentlich die höchste Priorität bei mir. Das muss ich schon sagen. Auch schon relativ früh und es war natürlich nicht immer leicht, wenn ich auch dann morgens von 8 bis 39 eine anstrengende Einheit hatte, sich dann da in der Schule noch wirklich zu konzentrieren. Da muss ich auch sagen, dass da die ein oder anderen Stunden auch dann von mir nicht so produktiv ausgefallen sind und gerade auch abends, wenn du dann erschöpft vom Training kommst, da geht dann nicht mehr so viel und es war bei uns, das ist auch noch ganz positiv gewesen, dass wir fast kaum Hausaufgaben auf hatten, weil wir halt eine Ganztagesschule waren und jeden Tag eigentlich bis 16 Uhr in der Schule waren. Und da wurde das so geregelt, dass wir keine Hausaufgaben aufbekommen, weil wir halt lange in der Schule sind. Ich weiß nicht. Mir wurde damals gesagt, das ist normal in der Ganztagesschule.
Gut. Ab wann war es für dich so, dass du dir gesagt hast, okay, jetzt vom Kopf her, ich will auf jeden Fall Richtung Profi-Tennis gehen? War das schon relativ früh? War das irgendwann so mit 15, 16? Weißt du das überhaupt noch?
Es war wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo für mich dann feststand, dass ich auf die Elite-Schule Sports gehe. Also als ich in die 5. Klasse gekommen bin, weil das halt schon eigentlich der Schritt war, wo ich mein Leben mehr oder weniger dann auf den Sport ausgerichtet habe, weil wenn ich jetzt weiter zum Spaßtennis gespielt hätte, dann wäre ich nicht auf eine Schule gegangen, wo ich jeden Tag bis 16 Uhr zur Schule muss und dann morgens um 8 Uhr Training habe, wenn ich das nicht wirklich möchte. Also das war, denke ich, der Entschluss, wo ich gesagt habe, okay, Tennis ist das, was ich machen möchte. Ich denke auch, dass ich da gut werden kann und dementsprechend lege ich jetzt mein Leben auch darauf aus.
Mhm. Was war der Antrieb dahinter? Also war das immer so ein Urvertrauen und der Spaß mit Tennis verbunden oder ein krasser Ehrgeiz, dass du in irgendeiner Sache einfach besser sein möchtest als die anderen? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Ich denke, es war eine Mischung. Also ich auf jeden Fall auch der Spaß, das ist klar. Wahrscheinlich auch ein ziemlich extremer Perfektionismus, dass alles eigentlich so gut ist, also es muss immer eigentlich alles perfekt sein, was natürlich nicht geht, aber das war immer der Anspruch von mir selbst. Und
ganz kurz, wenn ich dich da unterbrechen darf, Entschuldigung, nur im Tennis so oder ist das generell sowas im Leben, dass du zu Perfektionismus neigst und so alles richtig gut machen musst oder war das immer nur etwas in dieser Tennisblase, das für dich so war?
Also im Tennis ist es auf jeden Fall am extremsten. Es gibt aber auch durchaus andere Bereiche, wo ich halt Sachen wirklich gut meistern möchte. Also im Endeffekt die Sachen, die mir am wichtigsten sind, da ist der Perfektionismus auch am stärksten ausgeprägt. Also wenn jetzt irgendeine Sache ist, wo ich sage, das ist mir eigentlich wirklich egal, dann muss es da für mich auch nicht perfekt sein. Also, aber im Tennis ist es halt so, das ist meine Leidenschaft, das ist mir eigentlich am wichtigsten und dementsprechend möchte ich da halt auch immer die maximale Leistung rausholen.
Was ist dir in deinen Juniorenjahren tennistechnisch besonders leicht gefallen und was ist dir tennistechnisch eher schwer gefallen? Das kann was Technisches sein, was Taktisches sein, was Körperliches sein, was Mentales sein.
Das ist jetzt auch blöd gesagt, wenn man sagt, dass das meiste ist einem relativ leicht gefallen. Also ich denke, ich habe von Haus aus einen relativ guten Körper für einen Sport, sage ich mal so. Also es ist jetzt weder so, dass ich super unbeweglich, also okay, ich bin schon relativ steif, aber ich bin relativ gut ausdauernd. Mittlerweile nicht mehr. Ich habe da ganz gut dran gearbeitet, aber ich hatte ganz gute Voraussetzungen körperlich, würde ich einfach sagen. Ich hatte auch ein ausreichendes Tennistalent mitbekommen. Was mich eine Zeit lang schon noch am meisten mit eingeschränkt hat, würde ich schon sagen, ist der mentale Bereich. Das war wiederum dann, als ich auch in der Junioren-Weltrangliste weiter nach oben geklettert bin, ist es da schon deutlich, deutlich besser gewesen. Das war eher so wirklich noch in jungen Jahren, wo ich 11, 12, sowas um den Dreh war, wo ich wirklich grundlos dann auch Spiele abgeschenkt habe, weil ich da ein paar Punkte verloren habe, dann keine Lust mehr hatte. Also das war dann schon teilweise relativ extrem. Aber da habe ich dann halt auch schon relativ früh angefangen, mit dem Sportpsychologen zu arbeiten, der mir dann auch relativ gut oder sehr gut weitergeholfen hat. Und ja, also da, wenn ich was sagen würde, dann wahrscheinlich ein bisschen der mentale Bereich.
Dann bauen wir an der Stelle doch mal den zweiten Patreon Anja ein, weil da passt es nämlich thematisch sehr, sehr gut. Ihre zweite Frage, da wollte sie nämlich speziell von dir wissen, was du machst, um mentale Stärke im Tennis zu erreichen, was du mental machst.
Das ist eine relativ schwere Frage. Also ich habe, wie gesagt, sehr, sehr lange mit einem, oder ich arbeite jetzt auch teilweise immer noch mit einem Sportpsychologen zusammen, denke ich, auch für jeden Sportler eine sehr, sehr gute Sache ist, um einfach gewisse Sachen zu optimieren. Wiederum würde ich sagen, dass auf der einen Seite auch einfach für mich jetzt sehr wichtig ist, ein starker Wille. Und im Endeffekt ist es, also es hört sich jetzt dumm an, aber es ist eigentlich einfach machen in dem Sinne. Also weil ich meine, im Endeffekt können eigentlich alle oder relativ viele im Tennis, haben eine gute Rückhand, eine gute Vorhand, einen guten Aufschlag und das können wir im Training eigentlich alle gut und da gibt es jetzt nicht, klar gibt es den einen, der hat da ein bisschen mehr seine Stärke, aber das können wir eigentlich alle und im Match ist es dann oft so, dass man Selbstzweifel bekommt und sich unsicher ist und da halt die Sachen, die man eigentlich kann, halt nicht macht und da ist es, also es hört sich dumm an, aber es ist im Endeffekt einfach machen, so. Und wenn du es dann nicht schaffst, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt drauf, und es nicht klappt, dann klappt es nicht, dann bist du beim nächsten wieder dabei und gehst wieder drauf und irgendwann bin ich davon überzeugt, wird es klappen und das einfach regelmäßig machen, auch wenn es nicht klappt, dranbleiben und da dann im Endeffekt auf seine Stärken vertrauen. Also ich denke, Selbstvertrauen ist auch ein sehr entscheidender Faktor.
Weil du es ja von dir aus angesprochen hast, den mentalen Faktor, war das was, wo du sagen würdest, im Jugendbereich, das ist dir einfach aufgefallen, dass du da nicht so gut bist? Oder warst du im Vergleich mit gleich starken Spielern da schwächer? Oder wolltest du einfach von dir aus schon sehr früh in diesem Bereich etwas machen, um dich vielleicht von anderen abzusetzen?
Also als ich angefangen habe, mit einem Sportpsychologen zu arbeiten, muss man wahrscheinlich sagen, es gab wenig Leute, die da fast schlechter aufgestellt waren als ich, würde ich sagen, weil ich wirklich, ich habe wirklich grundlos einfach Spiele abgeschenkt, auch bei hoher Führung. Ich habe, also die heftigste Story ist wahrscheinlich, da sind wir mit der Familie nach Hessen gefahren, wollten da ein Turnier am Wochenende spielen, und das mit so ein bisschen Familienurlaub verbinden. Damals waren wir noch kleiner und da hatte Tennis halt noch nicht die höchste Priorität. Also schon auf gewisse Art und Weise, aber da stand auch der Familienurlaub noch im Vordergrund. Aber da habe ich 5-0 geführt auf jeden Fall und habe dann das 5-1 bekommen. Und innerhalb von 20 Minuten ist das Match dann 5-7-0-6 ausgegangen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Ich konnte es nicht akzeptieren, dass der Gegner da ein Spiel gewinnt, was ja vollkommen absurd ist. Und wenn man sich vorstellt, dass wir für das Turnier dann auch noch nach Hessen gefahren sind. Aber wie auch immer, also ich weiß selbst nicht mehr, also ich könnte schon erklären, woran es lag, aber das wird ein bisschen den Rahmen sprengen. Also ich habe einfach grundlos Spiele abgeschenkt und da war dann relativ früh klar, also wenn man da nicht dran arbeitet, dann wird es langsam wird schwer mit dem professionellen Sport.
Also theoretisch haben wir ja den Rahmen dafür, sind ja die langen Gespräche da. Also wenn du noch was zu der Geschichte sagen möchtest oder es kurz erklären möchtest, darfst du es gerne machen. Die Zeit dafür haben wir auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube, das passt so, weil sonst da muss man wirklich relativ tief in die gesamte Sache reingehen und das wäre wirklich lang. Das war jetzt keine Sache, die ich in 5 Minuten oder so erkläre. Die Zeit nehmen wir dann lieber nochmal für ein anderes Thema mit, würde ich sagen.
Machen wir so. Aber ist ja auch cool, dass du da ehrlich drüber gesprochen hast, weil das passt ja auch so ein bisschen zu diesem Perfektionismus-Ding, wo wir vor 10 Minuten drüber gesprochen haben, ne? Dass du dann in jungen Jahren vielleicht gesagt hast, boah, das muss doch jetzt eigentlich ein 6-0 sein und das nicht so akzeptieren zu können. Das klang zumindest so ein bisschen danach. Aber auch dafür ist ja zum Beispiel Timo Boll, der Tischtennis-Profi, der hat mir mal im Interview gesagt, viele Spieler, egal auf welchem Niveau, fangen erst dann an, mental mit Profis zu arbeiten, wenn sie schlecht sind. Also wenn sie ein Problem haben, in engen Situationen dauernd verlieren etc., dann suchen sie sich Hilfe. Aber sein Ansatz wäre eher, auch wenn man auf dem höchsten Niveau ist, dauerhaft mit Mentaltrainern zusammenzuarbeiten, um diese letzten 1-2% noch zu verbessern. Diesen Ansatz fand ich cool, weil man ja auch im Journalismus immer erst von Mentaltraining spricht, wenn jemand Probleme hat. Deswegen finde ich den Aspekt auch ganz gut. Um den Punkt abzuschließen, kannst du vielleicht 1-2 Sachen, ohne zu viel zu verraten, nennen, was du mit einem Mentaltrainer gemacht hast? 1-2 kleine Sachen, die dir extrem geholfen haben, die vielleicht auch anderen Tennisspielern helfen können?
Also das Mentaltraining, was ich gemacht habe, das war nicht immer einfach nur aufs Tennis bezogen. Also ein besseres Wort dafür ist wahrscheinlich Persönlichkeitsentwicklung auch. Also weil ich immer relativ, als ich jünger war, natürlich einfach in meinem Blickwinkel so in Anführungszeichen ein bisschen gefangen war. Und da gab es auch keinen anderen Weg, um die Dinge zu sehen. Und das hat mir der Mentaltrainer also ein bisschen beigebracht, halt sozusagen auch mal ein bisschen aus meiner Perspektive rauszugehen, das Ganze objektiv zu betrachten und auch nicht in dem Sinne zu emotional oder sowas zu betrachten, sondern einfach das gesamte Objektiv zu sehen und dann halt auch die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Das war generell fürs Leben einfach extrem wichtig für mich und hat mich, glaube ich, auch in vielen Situationen weitergebracht oder bringt es auch immer noch. Und ansonsten fürs Tennis speziell sind es Atemtechniken, die einen runterregulieren als Entspannung oder so Gedankenbrücken, die man dann auf gewisse Situationen anwendet, die mich da wahrscheinlich am meisten weitergebracht haben.
Gut, danke für deinen Einblick und auch vielen Dank, dass du über das Thema geredet hast, finde ich nicht selbstverständlich. Wir waren inmitten deiner Jugendkarriere und da würde ich dich mal gerne fragen, was ist denn dein eindrücklichstes Erlebnis von Juniorenturnieren, dein besonderstes Erlebnis oder das, was dir als erstes in den Kopf kommt von deinen vielen Junioren-Events und Erfolgen, die du gespielt und gefeiert hast?
Das erste ist wahrscheinlich die French Open, die ich gespielt habe, wo ich dann aus der Quali Viertelfinale gespielt habe, weil es halt auch das erste Mal, weil es waren halt das erste Mal die French Open für mich. Ich fand das Turnier an sich super, wahrscheinlich auch, weil ich gut gespielt habe und dementsprechend, weil das eigentlich auch so mit mein größter Erfolg war, auf jeden Fall im Einzel, ist das wahrscheinlich am präsentesten noch.
2016 ist das gewesen, richtig?
Das 2016, ja, das 2016 müsste richtig sein. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass es 2016 war, ja. Als ich 17 war, ja.
Genau. In der Berichterstattung hört man ja immer relativ wenig über die Juniorenwettbewerbe, weil die Profi-Wettbewerbe meistens alles andere überstrahlen. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie ein Juniorenspieler auf einem Grand Slam behandelt wird, wie der Ablauf ist? Also kann man da relativ unter dem Radar durchgehen oder wird man schon sehr wie ein Profi behandelt dort?
Also nee, ich würde nicht sagen, dass man wie ein Profi behandelt wird. Also ich sag mal so, aus meiner Sicht sind wir eher dabei, als dass wir wirklich, wir sind schon eine Attraktion. Wir hatten viele, viele Zuschauer bei den French Open und auch bei den anderen Turnieren. Aber im Endeffekt sind die Profis halt die Profis so. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch mein Blickwinkel so, weil ich eher, als ich da noch jünger war, lang gegangen bin und gedacht habe, oh, da steht jetzt Novak Djokovic. Und dann denkt man natürlich schon erstmal so, also ist ja schon eine spezielle Situation, wenn man den das erste Mal live sieht, wie der da sein Programm so macht. Aber ich würde sagen, wir werden nicht wie die Profis behandelt, aber wir werden auf jeden Fall sehr, sehr gut behandelt.
Mhm. Du sprichst schon an, wenn man dann so einen Novak Djokovic da sieht und sein Programm abspulen sieht, gab es eine Anekdote von den damaligen French Open, wo du gesagt hast, das war wow oder das ist dir nachhaltig in Erinnerung geblieben, was du für deine Karriere mitgenommen hast?
Hätte ich tatsächlich jetzt nicht direkt. Nee, also außer, dass ich da ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt habe und tennismäßig eine gute Leistung abgerufen habe, war jetzt aber nicht so ein okay, es war schon auch mein erstes Grand Slam-Turnier, was ich gespielt habe, aber war jetzt nicht so ein Wow- oder Aha-Moment, wo ich sage, okay, der hat mir jetzt für mein weiteres Leben super viel gegeben, sagen wir es mal so.
Ja, gut, das kann ja aber auch einen Schub geben, ne? Wenn man das Turnier super spielt, dann ist das ja auch eine Weiterentwicklung bei den French
Open. Also natürlich schon auch die Erkenntnis so, okay, ich gehöre im Endeffekt schon zu den besten Spielern der Welt, so in meinem Alter. Also das schon.
Ich habe dir ja relativ offen die Frage gestellt, an was du dich am meisten oder am liebsten zurückerinnerst und du hast jetzt die French Open genannt, die hatte ich mir notiert 2016 und den zweiten Punkt, den ich mir nochmal speziell notiert hatte, war das Davis Cup Erlebnis, wo ihr für Deutschland die Silbermedaille geholt habt. Kannst du vielleicht zu dem Event nochmal was sagen, so als Team-Event, was dir von da in Erinnerung geblieben ist, ob das ein Spektakel war oder ob das eher so nebenher gelaufen ist?
Nee, also die Team-Events, also das wäre auch das, also deswegen habe ich kurz gestockt, weil ich mich im Endeffekt ein bisschen zwischen den beiden entscheiden musste. Die Team-Events waren immer außergewöhnlich, also weil man es als Tennisspieler halt auch selten hat, dass du wirklich so ein Teamgefühl hast und das war bei den Europacups oder auch bei dem Davis Cup jetzt halt echt sehr, sehr speziell und dass wir da Zweiter geworden sind, ist natürlich auch eine extrem gute Leistung damals von uns gewesen. Und also im Finale haben wir dann ja da gegen Felix und Shapovalov gespielt, die jetzt auch nicht die schlechtesten Gegner waren, wie man jetzt mittlerweile auch ganz gut sehen kann. Also das waren immer außergewöhnliche Events und das wären auch gute, also oder super Events gewesen, wenn wir da nicht so gut abgeschnitten hätten, weil es einfach cool ist, im Team zu spielen und natürlich auch Deutschland zu repräsentieren.
Genau deswegen habe ich es nämlich angesprochen. Felix Oger, Ali Asim und Denis Shapovalov waren damals eure Gegner. Heutige Top-Profis natürlich schon. Gab es damals auch die Möglichkeit, sich mit internationalen Kollegen und Kolleginnen auszutauschen? Oder war das nur von Nation für Nation sehr für sich? Ich hatte einmal die Möglichkeit, bei einer U14-Europameisterschaft als Journalist da zu sein. Da war es mein Eindruck, natürlich ja noch sehr jung gewesen, aber es war außerhalb der Matches so ein bisschen Jugendfreizeitstimmung, also sehr gelöst und wie einfach viele junge Menschen aus unterschiedlichen Ländern, die zusammenkommen. Sobald es aber Richtung Match kam, war es schon sehr professionell einfach und sehr getrennt voneinander. War das bei euch ähnlich? Kannst du dazu ein bisschen erzählen?
Ich würde sagen, das war ähnlich. Also es gab natürlich mit dem einen hast du ein bisschen mehr gemacht als mit dem anderen, aber im Endeffekt würde ich sagen, sind wir als Spieler untereinander alle immer ziemlich gut klargekommen. Aber wenn du dann im Endeffekt halt an dem Tag gegen denjenigen spielst oder gegen das Land spielst, da, also wenn du auf dem Platz stehst, dann seid ihr halt dementsprechend halt keine Freunde. Also da geht es dann schon ums Gewinnen und da steht halt das Gewinnen einfach im Vordergrund und nicht der soziale Kontakt, sagen wir es mal so.
War damals schon vielleicht ein bisschen sehr viel Blick in die Glaskugel dabei, aber war damals schon zu erkennen, dass die beiden Kanadier sehr, sehr krass talentiert sind?
Auf jeden Fall. Also ich meine, im Endeffekt sind sie ja da auch Weltmeister geworden zu zweit. Also dass sie sehr, 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 sehr talentiert waren. Das auf jeden Fall, dass sie jetzt beide direkt so eine Karriere hinlegen, dass ich meine, ich war da auch, ich bin mit 17 Jahren, ist es schwer zu sagen, okay, ja, nee, der wird jetzt ein Profi, dafür habe ich auch zu dem Zeitpunkt einfach noch zu wenig Profi-Tennis selbst live erlebt. Aber dass sie sehr, sehr talentiert sind, ist, wie gesagt, klar gewesen, aber dass sie so extrem durchstarten, das hätte ich persönlich jetzt nicht direkt gesagt.
Was waren deine persönlichen Gefühle während der langen Verletzungspause, wenn du gerade diese beiden Spieler im Fernsehen oder im Stream gesehen hast, Profi-Tennis spielen?
Was meine Gefühle sind, wenn ich jetzt die Leute, mit denen ich selbst gespielt habe...
Du bist ja anderthalb Jahre ausgefallen mit dieser Handgelenksverletzung, da kommen wir jetzt drauf zu sprechen und ich wollte einfach nur wissen, was du für eine Gefühlslage hattest, wenn du dann zum Beispiel diese beiden Spieler, Felix Oger Aliassim und Denis Shapovalov, im Profi-Tennis in den hohen Gefilden gesehen hast und dir gedacht hast, Mensch, wenn ich jetzt diese Verletzung nicht hätte, dann wäre ich vielleicht nicht auf dem Punkt schon, aber auch schon in ähnlichen Gefilden.
Schon gemischte Gefühle, würde ich sagen. Also natürlich freut man sich für diejenigen, die man dann oder gegen die man auch selbst gespielt hat, auch teilweise ganz gut kennt. Also ganz gut kennt ist übertrieben, aber mit denen man halt einfach so auch Kontakt hatte. Für die freut man sich natürlich und hat gerade auch für die beiden halt einfach einen riesen Respekt, weil in so einem Alter so weit oben in der Weltrangliste zu stehen, das ist schon außergewöhnlich, das muss man einfach sagen. Aber natürlich sitzt du auch ein bisschen zu Hause und denkst dir, damals habe ich gegen einige von denen gespielt, teilweise auch gewonnen oder knapp verloren. Wenn ich jetzt nicht eineinhalb Jahre verletzt gewesen wäre, dann würde ich halt vielleicht auch da in die Richtung jetzt spielen. Aber im Endeffekt ist das halt eine Sache, die kann ich nicht mehr ändern und mit der muss ich umgehen und sie so nehmen, wie sie ist. Und deswegen bringt es da meiner Ansicht nach nichts, jetzt die ganze Zeit zu sagen, okay, was wäre jetzt, wenn ich nicht verletzt gewesen wäre oder sowas. Also da muss man dann, finde ich, schon eher im Hier und Jetzt sein und halt probieren, die Zeit, die man jetzt hat, so gut es geht, zu nutzen und dann halt alles dafür zu tun, dass man trotzdem auch irgendwann da oben steht.
Das stimmt. 2018 hast du noch am Roten Baum gespielt und eine Woche später sind dann die Schmerzen aufgetaucht im Handgelenk an deinem rechten Schlagarm. Es war dann eine Sehnenverletzung und die erste Diagnose war erstmal, dass du 2 Monate Pause machen musst, was zu dem Zeitpunkt damals auch schon deine längste Tennispause überhaupt bedeutet hat, richtig?
Es war echt komisch, weil ich habe trainiert und habe wirklich einen normalen Schlag eigentlich gemacht mit der Vorhand und von dem einen auf den anderen Moment konnte ich den Schläger halt wirklich nicht mehr halten. Das war schon sehr, sehr komisch. Dann bin ich zum Arzt gegangen und der meinte, 2 Monate Pause, Sehnscheidenentzündung, aber dann geht's wieder. Und das war für mich halt, wie du auch schon gesagt hattest, erstmal echt ein Schock so, weil ich noch 2 Monate raus war zu dem Zeitpunkt. Sowas kannte ich gar nicht. Dass es dann im Endeffekt 1,5 Jahre geworden sind, das macht die Sache jetzt nicht viel besser, aber ja, das war schon ein komischer Moment am Anfang.
Genau, nur mal zur Einordnung, das war ja dann praktisch im Sommer oder im Spätsommer 2018 und ich hatte ja eingangs erwähnt, dein Career-High war 504 und das hattest du rund um den Zeitpunkt im Juli, glaube ich, 2018. Das heißt, du warst praktisch damals ja auf deinem, in den Gefilden auf deinem Höhepunkt des Schachens, als die Verletzung aufgetreten ist und auf einem sehr guten spielerischen und Entwicklungsweg allgemein. Dann, wenn du möchtest, nimm uns mal ein bisschen mit. Dann sind diese 2 Monate gehen zu Ende. Du freust dich eigentlich wieder mit Training anzufangen und die Schmerzen sind einfach nicht weggegangen. Oder wie war das damals?
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.